Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Patricia Arnold, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind zugeschaltet über eine App, sind Italien-Korrespondentin, befinden sich in Canero Riviera in einem kleinen Ort am Lago Maggiore, leben jetzt die dritte Woche mit verschärften Ausgangssperren. Wie geht's Ihnen?
Ehrlich gesagt, so langsam wird man müde, leicht depressiv und denkt nur, wann ist das endlich vorbei? Man will wieder raus und wünscht sich wieder ein Leben mit Normalität. Also es wird jetzt in der dritten Woche doch schon ziemlich heftig.
Ja, und jeden Abend um 18 Uhr kommen die neuen Zahlen. Auf die haben Sie gestern Abend vermutlich auch ganz genau geschaut, oder?
Ja, natürlich. 18 Uhr ist sozusagen der Treffpunkt aller Italiener vor dem Fernsehen. Und man schaut ganz gespannt drauf. Aber gestern war es eigentlich ganz gut, denn die Zahl der Neuinfizierten ist zurückgegangen. Es waren nur noch knapp über 1.500, die neu krank geworden sind. Das war um die Hälfte weniger als am Sonntag. Und das macht natürlich Hoffnung. Und der Präsident des Nationalen Gesundheitsrates hat auch so leicht gesagt, das könnte so anhalten. Aber man weiß es nicht. Ich erinnere mich sehr gut daran, in der vergangenen Woche am Montag und am Dienstag sah es auch so aus, als würde sich die Kurve wieder senken. Aber es war dann genau das Gegenteil der Fall. Also man muss vorsichtig sein und vor allen Dingen wird von allen Seiten gewarnt, bloß nicht aus dem Haus gehen, bloß nicht nachlassen mit dem Aufpassen, weiterhin zu Hause bleiben.
Ja, und der Blick geht in diesen Tagen natürlich häufig nach Italien. Die Bilder, die wir sehen, die Armee transportiert Särge aus Bergamo zu Krematorien anderer Regionen. Dauert das an?
Also angeblich ist die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegen, zurückgegangen. Aber man muss sagen, gestern gab es wieder über 800 Tote und die meisten davon in der Lombardei. Es wird jetzt nicht mehr so genau unterschieden, wie viele Menschen nun in Bergamo oder in anderen Städten des Nordens gestorben sind. Aber diese Bilder aus Bergamo sind einfach ganz schrecklich, ganz furchtbar. Also die mag keiner mehr länger sehen, aber es ist natürlich so, Bergamo ist das Epizentrum nach wie vor und es wird sicherlich noch sehr lange dauern, bis sich dort die Situation entspannt.
Und dennoch muss unter journalistischen Gesichtspunkten die Frage gestellt werden, sind das immer echte Bilder, die gezeigt werden?
Also es gab ganz am Anfang ein Bild aus Bergamo mit ganz vielen Särgen und da haben doch einige Journalisten entdeckt, dass es gar nicht Bergamo war, sondern dass das Foto ein Fake war, dass es aus der Zeit stammte, 2014 oder 2015, als im Mittelmeer ganz viele Menschen ertrunken sind, ganz viele Flüchtlinge ertrunken sind. Und da gab es ja auch diese Bilder von langen Särgen in Kirchen und in Turnhallen. Und es gab Journalisten, die behaupteten, dass dieses Bild nicht aus Bergamo stammt. Also Fake. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist so schwierig geworden zu unterscheiden, was Fake News sind und was wirklich ist oder was der Realität entspricht. Denn man darf auch nicht vergessen, man wird jeden Tag mit Meldungen überschüttet, auch über WhatsApp-Nachrichten, angebliche Professoren, die behaupten, das sei alles übertrieben, das Virus sei überhaupt nicht gefährlich. Dann der nächste Professor, der von einer Art Pest spricht. Also es wird sehr schwierig, überhaupt noch etwas zu glauben.
Ja, wir schauen da gleich mal drauf, auch wie ein Alltag in einer verschärften Ausgangssperre aussieht. Wir sprechen darüber gleich mit Patricia Arnold. Kein Land der Welt zählt mehr Corona-Tote als Italien. Patricia Arnold zugeschaltet über eine App. Sie sitzen gerade am Lago Maggiore. Ihr Schreibtisch steht 90 Kilometer entfernt in Mailand. An den konnten Sie nicht zurück?
Nee, weil nach dem Dekret muss jeder dort sein, wo er gemeldet ist, wo sein Wohnsitz ist. Und das ist bei mir in Canero. Und ich lebe hier, aber ich arbeite natürlich in Mailand. Also man kann ja Journalisten nicht so richtig auf dem Dorf nur sitzen. Das geht ja nicht. Aber mein Sohn, der lebt in Mailand und dem habe ich dann sozusagen meine Wohnung ganz frei gemacht und meinen Schreibtisch, weil der nun schon in der fünften oder sechsten Woche Homeoffice machen muss, Smart Working, wie das in Italien heißt. Dann ist er in Mailand mittendrin im Schlamassel und ich mit meinem Mann hier am Lago Maggiore.
Am 9. März wurde ganz Italien zur Sperrzone erklärt. Wie organisieren Sie sich denn jetzt bei der verschärften Ausgangssperre in Ihrem Alltag?
Also ich muss sagen, ich habe es ja eigentlich sehr gut im Vergleich zu den Menschen, die in der Stadt leben. Ich lebe in einem Haus in einem Garten. Das Haus ist groß genug, damit wir uns aus dem Weg gehen können. Das ist ja auch der Rat aller Psychologen. Man soll jetzt nicht den ganzen Tag zusammenhocken und quatschen, sondern versuchen, sich einen Alltag zu gestalten. Das tue ich auch. Versuche ziemlich diszipliniert, meinen Tag zu organisieren und also mich einfach nicht hängen zu lassen und nur den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen und meinetwegen Fernsehen zu schauen oder zu lesen. Also ich versuche mir jeden Tag etwas vorzunehmen. Das heißt ganz klar, jeden Morgen auch wie immer Yoga machen, duschen, anziehen, ins Bad gehen, sich schminken und nicht nur irgendwie eine bequeme Hose anziehen, mitunter einfach auch einen Rock. Und gestern habe ich sogar mal Pumps angezogen, damit ich einfach nur, um mal den Tag etwas anders zu machen.
Ja, nicht zu verlottern, aber, sagen die Psychologen auch, ne?
Ja, genau. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Gefahr groß ist, zu verlottern. Also ich merke schon, wie länger das andauert, umso anstrengender wird es, das, ja, sich wirklich nicht gehen zu lassen. Das merke ich im Augenblick schon. Ich habe da seit vergangenen Samstag, letzten Samstag geht da meine Kurve der Disziplin doch stark runter. Und Essen wird ja auch irgendwie viel wichtiger als früher.
Wir müssen dennoch weiter geduldig sein. Das ist ja insgesamt der Tenor der Virologen. Wie steht es denn da um den Lagerkoller? Der kommt wahrscheinlich auch.
Ja, mit Sicherheit kommt der. Also ich war da schon am Rande dran, dass ich sagte, ich muss jetzt raus. Nun gut, dann kann ich durch den Garten gehen. Ich habe einen ziemlich großen Garten, kann mich dann austoben, indem ich Gartenarbeit mache, nochmal das Gemüsebeet umgraben oder zum 100. Mal irgendwelche Blätter schneiden oder nochmal schauen, wo ein Unkraut ist. Also das kann ich schon. Aber ich denke natürlich auch die Menschen, die in kleinen Wohnungen sitzen, die keinen Balkon haben, die keine Terrasse haben, die zwei kleine Kinder haben oder heranwachsende Kinder haben. Ich habe eine Freundin in Mailand, die hat zwei heranwachsende Söhne. Die sitzen in einer relativ großen Wohnung. Aber das muss ziemlich furchtbar sein, wenn man dann in einer Wohnung sitzt und nicht raus kann. Diese Freundin muss jeden Tag ihre beiden Söhne, einer ist 12, einer ist 15, dazu bringen, also Online-Schule zu machen. Die haben natürlich überhaupt keinen Bock da drauf. Also offiziell sollte man das 3 bis 4 Stunden machen. Sie ist schon froh, wenn sie es schafft, dass sie eine Stunde davor bleiben. Ich glaube, also das ist viel härter, als wenn ich hier wirklich am Lago Maggiore sitze in einem Garten. Also mein Lagerkoller ist wahrscheinlich einfacher zu bekämpfen als der Lagerkoller von Menschen in den Großstädten, in den Wohnsilos mit Kindern, klein oder groß heranwachsen. Ich glaube, das ist ganz schlimm und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder da wirklich gesund rauskommt.
Ja, auch davor wird gewarnt und Solidarität wird immer wieder gefordert. Wie es um die Solidarität steht, auch darüber sprechen wir und hören auch gleich Musik aus Italien. Wenn der Kontinent jetzt nicht zusammensteht, wird sich das europäische Projekt vielleicht nie wieder erholen. Das sagen Volkswirtschaftler genauso wie Europawissenschaftler. Patrizia Arnold in Italien. Die Solidarität, die jetzt immer wieder angesprochen wird, wie erleben Sie die?
Die Solidarität hier ist sicherlich sehr, sehr groß, die Nachbarschaftshilfe. Also jeder hilft dem anderen, wenn jemand einkaufen geht, wird natürlich herumgefragt, brauchst du auch etwas? Also wenn jemand Kuchen backt, dann wird es an den Nachbarn weitergegeben. Also ich mache das jedenfalls so. Ich glaube, und unter Freunden und Bekannten und auch unter Familienangehörigen telefoniert man jeden Tag und fragt, wie geht es? Hast du Schnupfen? Hast du Husten? Geht es dir gut? Die Solidarität ist wahnsinnig groß und vor allen Dingen wird hier auch wahnsinnig viel Geld gesammelt. Also das italienische Gesundheitssystem liegt ja wirklich im Argen. Es ist ganz furchtbar. Und die Italiener haben jetzt in den letzten 2 Wochen 68 Millionen Euro gesammelt. Das Geld ging an den Zivilschutz. Das sind diejenigen, die jetzt alles organisieren. Und von dem Geld werden Atemschutzmasken und Geräte gekauft, die Krankenhäuser besser ausgestattet. Die Hilfe ist wahnsinnig groß.
Ja, vergangene Woche wurden italienische Patienten in deutschen Krankenhäusern aufgenommen. Es gab da auch Kritik. Kam das Zeichen der Solidarität zu spät?
Also, das ist sehr schwierig. Also Deutschland wird kritisiert hier von sehr vielen Leuten, denn es gab ja sehr früh auch Hilferufe, dass man Schutzmasken liefert und ich glaube, es hat Deutschland abgelehnt. Die italienische Regierung hat hier in der vergangenen Woche auch gefordert oder vorgeschlagen, zusammen mit Frankreich und Spanien, dass man sogenannte Euro-Bonds einführt,
die von Deutschland abgelehnt werden, ja.
die von Deutschland abgelehnt werden. Und das kam hier in Italien gar nicht gut an. Also ich befürchte schon, dass mit der Corona-Krise hier wieder das antieuropäische Gefühl wächst. Und bislang war Matteo Salvini, der Lega-Politiker, eigentlich sehr still. Aber gestern hat er sich wieder zu Wort gemeldet und hat natürlich gesagt, da sieht man mal, was Europa bedeutet. Jetzt sind wir gerade in der Not, aber wer hilft uns? Niemand. Und das stimmt natürlich nicht.
China und Russland zum Beispiel haben sehr schnell geholfen. Wie kam das an?
Sehr schnell, ja. Die chinesische Hilfe kam sehr gut an. Vor allen Dingen haben die Chinesen von Anfang an gewarnt und haben gesagt, hier laufen noch viel zu viele Menschen auf der Straße herum. Daraufhin hat die Regierung die Ausgangssperre verschärft oder das Ausgehverbot verschärft. Es gab auch russische Hilfe. Man sagt allerdings, so steht es in den Zeitungen, dass 80% der Hilfsgüter untauglich seien. Also es sei Material, mit denen man Bakterien bekämpft, aber keine Viren. Und es sind auch 100 russische Militärärzte hier angekommen und die fahren offenbar mit russischen Militärfahrzeugen von dem Süden in den Norden nach Bergamo und in anderen Städten. Das ist natürlich, das weckt seltsame Gefühle, muss ich sagen.
Ja, und zum Thema Solidarität, da gibt es natürlich auch viel, was im Internet passiert. Da haben sich viele Musiker und Künstler solidarisiert. Musik aus Italien landet auch bei uns. Wir sprechen darüber noch vor 11. Patrizia Arnold, in Sachen Solidarität haben sich viele Musiker und Künstler zusammengeschlossen. Begonnen hat es mit Balkonkonzerten in Italien. Gibt es sie noch?
Leider gibt es sie nicht mehr, sind verstummt. Auch die Gesänge aus dem Fenster sind verstummt. Es herrscht jetzt eben mehr Niedergeschlagenheit als Euphorie, wir machen es anders. Aber bei der Musik gibt es natürlich auch Fakes und falsche Nachrichten. Zum Beispiel der bekannte Sänger Robbie Faginetti, der gehörte früher zu einer ganz bekannten Band in den 70er Jahren. Der hat auf YouTube einen Song veröffentlicht, der heißt Renascherei.
Ja, den haben hier viele, glaube ich, auch bekommen. Da gab es auch Nachrichten über Messenger. Man solle draufklicken und dann würde man automatisch für das Krankenhaus in Bergamo spenden.
Nein, das stimmt nicht. Er hat selbst auf seiner Internetseite gestern gesagt, man muss den Song kaufen oder man kann direkt an das Krankenhaus in Bergamo das Geld überweisen. Also mit einem Klick ist es nicht getan.
Also das sind dann auch Fake News, die da unterwegs sind.
Ja, da sind viele drauf reingefallen. Also ich habe diesen Song, glaube ich, auf WhatsApp 5-mal bekommen. Habe ihn aber auch nur einmal angehört. Es ist ein ganz typischer italienischer Song, ja, so ein bisschen kitschig und erinnert an Vincerò. Das war ja die Parade-Arie von Pavarotti aus der Oper von Puccini und aus der Arie Nessun Dorma. Insofern, ich weiß es nicht, ob dieses Lied so wahnsinnig toll ist.
Da können sich die SWR1-Hörerinnen und Hörer gleich selbst einen Eindruck verschaffen. Wir hören das gleich mal im Anschluss. Aber wie steht es ansonsten um die Solidarität der Musiker und Künstler im Internet? Da passiert wahrscheinlich auch sehr viel.
Ja, auf sehr vielen Plattformen kann man für die Künstler Geld spenden, denn für die sind die Ausfälle immens, also wie für alle Selbstständigen. Aber Künstler haben, wenn man so will, hier sowieso keine richtige Vertretung. Eigentlich geht es den Musikern hier immer schlecht, außer wenn sie ganz berühmt sind. Die haben Hungerlöhne. Also ich kenne Jazzmusiker, die treten für 200 Euro am Abend auf, sind aber sehr gut, sind wirklich zum Teil auch bekannt, man kann sagen international bekannt. Also Musiker nagen hier eigentlich immer am Hungertuch. Aber manche geben jetzt dann auch Musikunterricht, zum Beispiel Klavierunterricht per Skype. Das ist eine interessante Erfahrung, aber es funktioniert.
Und diesen Song, den wir jetzt hören werden, Sie haben es angesprochen, Rinascerei, ich werde wiedergeboren. Sagen Sie es nochmal korrekt, ja?
Rinascerei.
Ja, kleiner Italienischkurs bei uns in SWR1, Leute. Um was geht's denn da?
Naja, es heißt mit anderen Worten, also wir werden wieder auferstehen, wir werden wieder aufblühen. Wenn alles vorbei ist, werden wir die Sterne wieder sehen. Der Sturm, der nimmt uns jetzt mit, aber er zerteilt uns nicht. Also er beugt uns, aber er vernichtet uns nicht. So in diesem Stil geht es dann immer weiter und dann immer wieder der Refrain. Jeder kann mitsingen, es ist ein richtiger italienischer Song.
Kitsch oder Kult, die SWR1-Hörerinnen und Hörer können sich jetzt den Eindruck verschaffen. Wir hören es in SWR1, Leute. Patricia Arnold in SWR1's Leute, zugeschaltet über eine App aus Italien. Sie schreiben in Ihrem Blog über die Ausnahmesituation, seit 3 Wochen Hausarrest. Wann waren Sie denn zuletzt richtig draußen?
Ich muss jetzt sogar nachdenken. Also richtig draußen, dass ich unterwegs war, das ist jetzt 3 Wochen her, dass ich nicht nur hier in meinem Dorf war, mal kurz zum Einkaufen, sondern dass ich unterwegs war. Da war ich auch mit dem Fernsehteam hier unterwegs bis zur Schweizer Grenze und ins nächste Städtchen. Das ist jetzt über 3 Wochen her, ja.
Und der Austausch, wie hat sich das alles verlagert? Auch Ihre Arbeit jetzt in dem Blog, also da schreiben Sie zum Beispiel über einen ehemaligen Staatsanwalt, der sehr erfolgreich Thriller schreibt und der kann normalerweise nur auf Reisen schreiben. Also das ist natürlich für alle gerade eine verschärfte Situation.
Ja, also ich habe da über Gianrico Carofiglio geschrieben, den ich hier mehrmals getroffen habe in letzter Zeit, also vor der Ausgangssperre. Der hat einen Krimi geschrieben, der hier seit Monaten auf der Bestsellerliste ganz oben steht. Er ist auch in Deutschland bekannt. Viele seiner Bücher wurden auch ins Deutsche übersetzt. Und ich hatte mir einfach vorgenommen, auf meinem Blog jetzt nicht nur eigene Befindlichkeit zu beschreiben, sondern eben auch andere Menschen, die ich kenne, ob sie berühmt sind oder nicht berühmt sind, zu fragen, wie sie mit der Situation umgehen. Aber mir geht es auch ein bisschen darum, um die Geschichten, über die man sonst nicht in Italien, um die kleinen Geschichten, die heutzutage natürlich in den Medien untergehen, da die Welt ja so groß geworden ist.
Ja, da haben wir auch wieder kleine Aussetzer. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und es ist ganz interessant, wie Sie darüber schreiben, was das Thema Angst mit ihm macht. Er begegnet der Angst positiv. Auf der anderen Seite natürlich die schweren Themen häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Zunahme von Depressionen. Wie steht es damit in Italien?
Was ich interessant finde, in Deutschland und in deutschen Medien wird darüber ja sehr stark berichtet. In Italien ist das bislang eigentlich noch nicht so ein großes Thema. Natürlich hat man auch Angst davor, dass die häusliche Gewalt in dieser Situation größer wird. Italien oder die italienischen Familien haben ja sowieso das Problem häusliche Gewalt. Hier gibt es sehr viel Gewalt gegen Frauen und Kinder. Zum Teil wird das Problem unter den Teppich gekehrt. Dacia Maraini, die Schriftstellerin, hat das schon vor Jahren angesprochen in einem wunderbaren Roman Stimmen. Ein Thema, das gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist, aber über das allgemein sehr wenig gesprochen wird und im Augenblick so gut wie gar nicht, behaupte ich jetzt.
Das ist erstaunlich, ne?
Ja, das ist sowieso interessant. Ich schaue ja auch deutsches Fernsehen, nicht nur italienisches Fernsehen, genauso wie Radio. Es wird ganz anders in Italien darüber berichtet, als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland geht es ja jetzt schon. Wie kommen wir wieder raus? Wie bauen wir die Wirtschaft wieder auf? Hier geht es tagtäglich darum, wie die Situation ist in den Krankenhäusern. Hier ist wirklich das Jetzt das Thema und nicht die Zukunft. Natürlich denkt auch die Regierung und die Wirtschaftsfachleute denken daran, was man alles machen muss, um die kaputte Wirtschaft dann wieder aufzubauen. Aber dieses Thema steht nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht wirklich dann, wie kommen wir aus diesem Virus wieder raus? Wie können wir es bekämpfen? Wann macht sich dieses Virus wieder auf und davon?
Wir sprechen auch in der nächsten Runde über das Jetzt mit Patricia Arnold in Italien. Es gibt eindringliche Hilferufe von Ärzten, Pflegepersonal und Freiwilligen. Italien ist Deutschland ungefähr 2 Wochen voraus, heißt es. Patricia Arnold, in Italien, wenn Sie jetzt auf das italienische Hilfspaket schauen, das liegt etwa bei 25 Milliarden. Mhm. Ist bei den Bedürftigen davon schon etwas angekommen?
Nein, nein, nein. Seit gestern kann man über eine bestimmte Organisation, über das Rentenamt und andere Ämter kann man Hilfsgelder beantragen. Aber ich glaube, dass da ist noch kein Euro bei irgendjemandem angekommen. Die italienische Bürokratie ist ja nun mal sehr langsam und auch in der Krisensituation wird das nicht besser werden. Und ich glaube, kein Italiener rechnet damit, dass das Geld schnell ankommt. Allerdings wohl ein Hilfspaket von 400 Millionen Euro, das direkt in Lebensmittel umgesetzt werden soll, für die Menschen, die auch kein Geld haben im Augenblick, um sich Lebensmittel, die notwendigsten Lebensmittel zu kaufen. Und dieses Geld soll wohl über den Zivilschutz verteilt werden. Und da gibt es Hoffnung, dass das sehr schnell bei den Notleidenden ankommt.
Ja, gerade haben wir wieder kleine Aussätze. Wir können uns Ihre Sätze dennoch so einigermaßen zusammenreimen, bitten das aber auch bei unseren Hörerinnen und Hörern zu entschuldigen. Die italienischen Banken sind fragil. Eine Mailänder Großbank hat sich dennoch sehr großzügig gezeigt. Inwiefern?
Naja, nicht jede Bank leidet in Italien. Also es gibt wirklich Banken, die stehen bestimmt so gut da, wenn nicht besser, wie auch Finanzexperten behaupten, wie deutsche Banken. Also die Intesa San Paolo ist eine der größten Banken Italiens, die zweitgrößte. Die hat sehr viel Geld locker gemacht, um den Krankenhäusern zu helfen, um in Forschung zu investieren, damit so schnell wie möglich wirklich das katastrophale Gesundheitssystem verbessert. Es ist nicht so, dass jede Bank jetzt notleidend ist. Viele sehen es jetzt auch als Chance, in die Zukunft zu investieren. Wie es um die kränkelnden Banken aussieht, darüber gibt es im Augenblick keine Information. Ich vermute natürlich, dass sie alle indirekt vom Staat gestützt werden.
Es entsteht gerade ein Krankenhaus mit 400 Betten auf dem Mailänder Messegelände, was von Banken mitfinanziert wird. Geht das voran?
Ja, das soll jetzt in den nächsten Tagen eingeweiht werden. Ich aber ehrlich sagen, ich finde, dass es ja ziemlich lange gedauert hat, bis dieses Krankenhaus entstanden ist. Denn auf dem Messegelände gibt es eigentlich sehr viele Häuser noch von der Expo. Redet seit 3 Wochen über dieses Krankenhaus und jetzt in den nächsten Tagen soll es eingeweiht werden. Aber immerhin, es wird dann eingeweiht. Da haben ja nicht nur die Banken Geld gegeben, auch berühmte Designer wie Armani, Prada, alle haben Geld gegeben, damit dieses Krankenhaus so schnell wie möglich gebaut wird. Viele Modemacher haben auch ihre Produktion umgestellt. Sie nähen jetzt keine Kleider mehr, sondern Schutzmasken und Dinge, die man gegen das Virus braucht.
Ja, die Designer unterstützen in der Krise überhaupt. Da gab es viele Meldungen. Vielleicht wollen Sie da ein paar mal nennen.
Naja, Armani zum Beispiel, Prada, Dolce & Gabbana, auch Textilhersteller, also die Modezaren, die nähen nicht alle selbst, die lassen ja auch nähen. Auch diese Unternehmen stellen jetzt Schutzkleidung gegen das Virus her.
Und sogar der ehemalige Regierungschef Silvio Berlusconi wollte mit auf der Spendenliste stehen, glaube ich, ne?
Ja, natürlich. Ich glaube, der hat über 10 Millionen Euro gegeben für das Gesundheitssystem. Also da gibt es durchaus sehr viele Spender und Großzügigkeit eben nicht nur unter dem allen Bürger. Man darf nicht vergessen, auch die Leute, die im Augenblick kein Geld verdienen, spenden.
Sie haben viele Jahre über den Vatikan berichtet. Gestern traf der italienische Regierungschef Conte auf Papst Franziskus, Politik und Kirche in Zeiten der Krise. Wir sprechen darüber nach halb. Da gibt es Online-Gottesdienste. Papst Franziskus erteilt den Segen Urbi et Orbi über den leeren Petersplatz. Patricia Arnold in Italien. Sie waren viele Jahre ARD-Korrespondentin in Rom, damals auch zuständig für den Vatikan. Wie verfolgen Sie den Vatikan im Umgang mit der Corona-Krise?
Also ich fand dieses Bild vom Papst auf dem leeren Petersplatz bei Regen, das war doch gigantisch. Das war eine großartige Inszenierung.
Sogar hartgesottene Atheisten werden weich, urteilte zum Beispiel der Vorsitzende der Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz.
Also da bin ich voll bei ihm. Ich fand das auch sehr beeindruckend. Dieser Papst ist sehr gut in großartigen Gesten. Er ist ja auch Tage zuvor zu Fuß durch Rom gelaufen, ist in eine Pestkirche gegangen, hat dort das Pestkreuz geküsst. Das sind schon Bilder, die ans Herz gehen. Und ja, er ruft einfach auch zur Solidarität auf, wie immer. Aber er hat auch dazu aufgerufen, dass die Kriege in aller Welt nun eingestellt werden. Das hat ja auch der UN-Generalsekretär gemacht. Das, finde ich, sind auch ganz wichtige Appelle und man kann ja nur hoffen, dass sie auch gehört werden.
Gestern gab es ja ein Treffen zwischen dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte und Papst Franziskus. Was haben Sie darüber erfahren?
Eigentlich nicht sehr viel, dass die beiden sich getroffen haben, dass sie miteinander gesprochen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht jetzt, ob da mir noch andere Informationen rausgekommen sind. Ich habe wirklich nur die Information, dass der Papst den italienischen Regierungschef zu einer Privataudienz empfangen hat.
Ja, und Bischöfe werden nicht müde zu erklären, die Pandemie nicht als Strafe Gottes zu sehen. Das ist gerade in Italien vermutlich auch so.
Ja, das wird auch so gesehen. Es gibt hier ganz viele Messen, die dann online übertragen wird. Und ich glaube, die Menschen hören sich diese Messen auch an. Das Trost, jeder braucht Trost.
Trost in so einer trostlosen Zeit, da hieß es, diese Inszenierung auf dem Petersplatz, die sei deswegen ganz besonders gelungen. Aber Aufgabe der Medien ist es natürlich auch zu hinterfragen, auch die unbequemen Fragen zu stellen. Passiert das aktuell auch beim Vatikan oder ist das ausgesetzt?
Die Italiener hinterfragen den Vatikan ja nicht so stark, wie das Deutsche und andere Nationen machen. In Italien wird mit dem Vatikan gelebt. Es gibt natürlich durchaus kritische Journalisten, die auch sehr viele Geheimnisse aus dem Vatikan enthüllt haben. Aber hinterfragt wird das im Augenblick nicht. Es gibt immer kritische Stimmen und die Stimmen sind auch kritisch geblieben, obwohl der Papst es sehr gut zu inszenieren weiß. Aber das ist im Augenblick alles kein Thema. Es ist nicht mal die Politik ist wirklich ein Thema hier. Man bekommt zwar mit, dass Opposition manchmal sagt, wir wollen mehr eingebunden werden. Das wird wohl jetzt auch passieren. Es gibt so kleine Informationen, dass man durchaus darüber nachdenkt, Giuseppe Conte wieder aus dem Regierungspalast zu schicken, dass man vielleicht doch lieber Mario Draghi demnächst als Regierungschef in Italien hat. Aber diese Themen sind mehr so Randthemen. Das tut auch ganz gut, dass die italienische Politik im Augenblick keine so große Rolle spielt, denn es war ja zum Teil unerträglich, dieses Hin und Her und dieses Hickhack. Es kam ja gar nichts mehr zustande hier.
Vieles, was gerade in Italien passiert, kommt mit einiger Verzögerung bei uns in Deutschland an. Patricia Arnold, Sie sind in Italien, gerade am Lago Maggiore. In Stuttgart sind Sie geboren. Hatten Sie eigentlich mal überlegt, ob Sie in dieser Situation nach Deutschland zurückkehren?
Nein. Ich war das immer wieder gefragt, warum ich das nicht gemacht habe. Aber ich fühlte mich am Anfang hier viel sicherer als in Deutschland. Als wir hier schon Beschränkungen hatten, war ja in Deutschland noch gar nichts. Da habe ich noch mit Freunden gesprochen, die mir erzählt haben, sie fahren von Hamburg nach Frankfurt oder von Frankfurt nach München. Es wurden Feste gefeiert, es gab noch die Fußballspiele. Man hat sich getroffen im Park, da war hier schon wirklich Stille, da durfte man das alles nicht mehr. Und deshalb habe ich gedacht, nee, nach Deutschland gehe ich jetzt nicht zurück. Das wird total unterschätzt in Deutschland. Das war mein Gefühl.
Und inzwischen leben Sie in der dritten Woche in der totalen Ausgangssperre. Gewöhnt man sich auch an so ein Leben?
Man verliert so ein bisschen das Gefühl für Zeit und Raum, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz traurige Sachen. Ich meine, wer sich die Haare färbt, sieht jetzt allmählich schon älter aus als vorher. Und ich glaube, wir werden alle im Sommer lange Zöpfe tragen. Man kann zum Beispiel nicht zum Friseur gehen. Eine Freundin hat mir geschrieben, dass ihr Mann nun auch lernt, die Haare zu färben. Er hat eine Karosserie. Statt. Also er weiß, wie man Auto spritzt, muss er lernen, wie man Haare färbt. Also das ist durchaus ein Problem. Also die Haare sind ein Problem und ja, ich habe zum Beispiel kein Druckerpapier mehr gehabt. Und Druckerpapier darf man eigentlich nicht kaufen. Ich war aber im Supermarkt, die hatten auch Schreibwaren. Da habe ich mir Druckerpapier dann mitgenommen. Dann haben sie gesagt, nee, das dürfen sie nicht verkaufen, nur Lebensmittel. Letztlich habe ich es dann doch mitnehmen dürfen, aber ich musste versprechen, dass ich das Druckerpapier ganz unten in meinen Korb lege. Habe ich auch gemacht. Ja. Im Supermärkten gibt es zum Beispiel auch Blumen, aber die darf man auch nicht kaufen, denn man darf nur Lebensmittel und Arzneimittel kaufen. Das ist schon ein bisschen verrückt.
Aber warum sind die Dinge dann dort? Sind die noch übrig geblieben? Das hält sich ja nicht ewig.
Ja, die sind zum Teil noch übrig geblieben. Überhaupt die Gärtner, die haben Hilferuf gestartet, weil ihre Blümchen, die sie jetzt fürs Frühjahr, die man jetzt im Frühjahr auf die Balkone in den Garten setzen wollte, die verkommen oder auch die ersten Gemüsepflanzen. Das alles kann man nicht verkaufen. Das verstehe ich nicht, denn es wäre ja wichtig, im Augenblick Tomaten, Gurken, Salat und so weiter anzupflanzen.
Ja, und Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, ja, so langsam werden Sie schon auch depressiv. Wie gehen Sie mit Ihrer aktuellen Gemütslage um?
Ja, indem ich versuche, schöne Sachen zu machen. Bei mir heißt es, dass ich wirklich versuche, jeden Tag Klavier zu spielen. Das hebt die Stimmung. Ich versuche regelmäßig Sport zu machen, also nicht nur so die täglichen Yoga-Übungen, sondern ich gehe auch auf den Home-Trainer. Ja, mit Freunden zu telefonieren. Sicherlich telefoniere ich mehr als sonst. Mit meinem Mann habe ich gemacht, dass wir so meistens ein paar Stunden aus dem Weg gehen. und aber beim Abendessen dann so den Tag besprechen, was so jeder gemacht hat und was er empfunden hat, wie es dann geht. Also auch auseinandergehen, damit man sich auch wieder was zu erzählen hat.
Ja, also das klingt so, als wäre ein ganz wichtiger Tipp, eine Struktur in den Alltag zu schaffen und sich Regeln zu machen.
Absolut, eine Struktur ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ich glaube, sonst sitzt man irgendwann ganz faul und müde nur herum und wird richtig depressiv und mag auch nicht mehr aufstehen. Heute regnet es, ist ganz grau, so kalt war es noch nicht den ganzen Winter, noch nicht wie heute. Da ist es natürlich sehr schwierig, dem Tag Struktur zu geben und dem Leben Freude abzugewinnen.
Dann sage ich erstmal herzlichen Dank für das offene Erzählen in SWR 1 Leute und Ihnen alles Gute. Und dass wir das gemeinsam überstehen.
Ja, danke Ihnen auch, alles Gute.
Eins gehört.